sind, dass du da bist, dass du unsere Herzen berührst. Danke, dass du die gute Botschaft, Herr, in der gesamten Bibel immer wieder zeigst, deine Liebe, deine Güte, deine Gnade und dein Erbarmen für uns alle. Ich danke dir für Jesus, ich danke dir für deinen Geist, ich danke dir für Rettung und Erlösung und für Freiheit, die du uns in Jesus Christus gegeben hast. Halleluja, Ehre sei dir auch für diesen Morgen heute und für dein Wort. Amen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen heute Morgen. Vielen Dank auch für die einführenden Worte, auch für die Hinführung im Psalm 105, zu sehen, wie groß Gott ist, was er mit seinem Volk und letztlich auch mit der ganzen Welt auch getan hat und tut, was für ein mächtiger Gott es ist, dem wir heute Morgen begegnen dürfen, der uns begegnet. Mir war in der Vorbereitung es so neu auch vielleicht bewusst geworden, was wäre mit meinem Glaubensleben, was wäre mit meiner Person, mit uns als Gemeinde, wenn es das ganze Alte Testament gar nicht gäbe. Es würde anfangen mit dem Evangelien und mit den Briefen. Was wäre dann mit meinem Glauben? Was wäre dann Jesus für mich, der vor 2000 Jahren gestorben ist? Was wäre ohne all die Geschichten, für manche alte Geschichten im Alten Testament? Und mir wurde neu ganz bewusst, das Evangelium Jesu Christi finden wir vom ersten Buch Mose bis Offenbarung. Die gute Botschaft Gottes finden wir im Alten wie im Neuen Testament. Und das Alte Testament ist nicht so, wie ich es vielleicht jahrelang auch selber empfunden habe und dachte, nur für die Kinder in der Sonntagsschule. Da kann man tolle Bilder machen. Von der Steinschleuder bei David, dem großen König, Riesen, wie er umfällt, und von Mose, wie das Meer sich spaltet. Und alles ist so ein bisschen märchenhaft und so schön und dramatisch. Und da können wir die Kinder begeistern. Aber da ist viel mehr dahinter. Das Evangelium Jesu Christi. Und deshalb freut mich auch, diese Reihe zu erleben zwischen Wüste und Wunder. Und heute haben wir das Thema Passa oder auch Pessach. Und ich habe dem Titel gegeben, Passa, der Preis der Freiheit. Denn es ist nicht nur irgendeine Geschichte. Wir finden auch darin, wie in all den anderen letzten Themen, die wir hatten, Gottes Wirken und letztendlich den Hinweis auf Jesus Christus. Angefangen mit Mose. Mose, der einen ägyptischen Bürger niederschlug, ermordete und am nächsten Tage konfrontiert wird von seinen Landsmännern. Willst du jetzt Streit mit Mord und Totschlag lösen? Und der Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit in die Wüste floh und 40 Jahre durch Gott geläutert und eine starke neue Identität erfuhr, der zurückkam und den Herrscher der Welt, der damaligen Welt, den Pharao in Ägypten konfrontierte. Als normaler, sage ich mal, 80-jähriger Mann, den Herrscher der Welt konfrontierte und ihm sagte, dass Gott, der Gott aller Götter, der wahre Gott, sagt, du sollst mein Volk ziehen lassen. Und was mich dazu erstaunt, wieder Gottes Gnade, Gott hat Gnade mit seinem Volk Israel, aber er hat auch Gnade für die Ägypter und selbst für den Pharao. Wie wir auch gehört haben, vor 14 Tagen, die Verhärtung des Herzens, für viele ein hartes Thema. Aber auch darin sehen wir Gottes Gnade. Und zwar auch Gnade für das Volk, Ägypten, Israel und für den Pharao. Denn hätte der Pharao leicht gesagt beim ersten Mal, oh, ich bin beeindruckt. Israel, Mose, Gott, haut ab, geht weg. Hätte das sein Herz berührt? Hätte das das Volk Israel berührt? Ohne all die Plagen? Hätte das Mose überzeugt? Gott hatte einen Plan. Einen Plan, wie er genau Schritt für Schritt das Volk Israel aus Ägypten, aus 430 Jahren Sklaverei herausholt. Das war keine Instant-Hauruck-Sofortlösung. Das war ein Weg. Und wenn wir lesen im Exodus, 2. Buch Mose, Kapitel 4 und 5, als er Mose das erste Mal hingegangen ist zum Pharao und der Pharao dann in seiner Wut die Strafen für die Sklaven erhöht hat und sie selber ihr Stroh sammeln mussten. Und dann lesen im Exodus 12, Kapitel 12, die ersten Verse, wie Gott sagt zu Israel und zu Mose, ich sage euch, der Monat Nisan ist jetzt ab sofort in meinen Augen der erste Monat, kann man ungefähr daraus schließen aus der Heuernte, Stroh, wo sie sammeln mussten, und Nisan, dass die ganzen Plagen ungefähr ein Jahr dauerten. Das waren keine 10 Tage. Das war ungefähr ein Jahr, ein knappes Jahr, was sich das Volk Israel aussetzen musste, all dem Last, den Nöten, dem Hoffen und Bangen und auch Ägypten und der Pharao sich mit dem auseinandersetzen musste. Und wir lesen hier einen Vers im Kapitel vorher, noch im Kapitel 11, wo es heißt, aber gegen alle Kinder Israels soll nicht ein Hund mucken, weder Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr zwischen Ägypten und Israel einen Unterschied macht. Nicht ein Hund soll gegen die Kinder Israel mucken. Da kann man sagen, da lesen die meisten drüber hinweg und sagen, was soll's, ein Hund, gut, Hund, Katze, Floh, ist mir wurscht. Aber da steht zu viel drin. Nicht ein Hund soll sich aufregen. Gott sagt damit, Israel, wenn ich euch jetzt raushole aus dieser 430 Jahren Aufenthalt und mindestens 80 Jahre Sklaverei in Ägypten, dann liegt das allein in meiner Autorität. Ihr geht nicht einfach, weil ihr geht. Das ist auch kein König, kein Manager, niemand das organisiert, das werde ich tun. Und selbst die Hunde, und ihr kennt vielleicht Hunde aus manchen Gegenden, vielleicht auch gerade, sage ich mal, in südländischen Gegenden, habe ich auch selber schon erlebt, plötzlich kommen so wilde Hunde und die fangen an zu bellen und zu kläffen, wenn Menschen vorbeigehen. Aber hier wird nicht ein Hund kläffen. Und da gehen Tausende, aber Tausende Menschen heraus. Da sehen wir, was Gott für eine Macht und Autorität hat, dieses Volk herauszuholen. Und der sagt, ich mache einen Unterschied zwischen den Göttern der Ägypter und einem Gott, dem wahren Gott, dem Gott Israels. Diesen Unterschied sollten sie und haben sie in den 10 Plagen erlebt. Es war sinnigerweise, das hat Sammy gut beschrieben, das letzten Sonntag, es waren ja nicht ganze 10 Plagen, sondern 3x3. Eine Serie von 3x3. Wer nicht dabei war, hört es euch an vom Sammy. 3x3. Die ersten 3 Plagen waren im ganzen Land Ägypten. Ab der 4. wurde das Volk Israel im Land Goshen verschont. Es betraf nur noch die Ägypter. Das Land Goshen war verschont. Und die letzte Plage vor dem Gericht, der 10. Plage, war Finsternis, absolute Finsternis. Aber im Land Israels, in Goshen, war Licht. Es war Licht. Und Gott hat durch die ganzen Plagen den Ägyptern gezeigt, denn er hat all die Götter der Ägypter mit den Fröschen, mit den Blättern, mit dem Blut, mit den Heuschrecken, all die Götter der Ägypter demontiert und hat gesagt, es gibt nur einen wahren Gott und das bin ich. Das hat er dem Pharao gezeigt, das hat er den Ägyptern gezeigt und das hat er letztendlich auch dem Volk Israel gezeigt. Denn wisst ihr, wenn wir 430 Jahre als Volk, ich rede von einem Volk, 430 Jahre unter gewissen Kriterien und vor allem mindestens 80 Jahre Sklaverei leben, das macht was mit meinem Herzen. Nicht nur der Pharao und die Ägypter sagen, ha, das sind unsere Sklaven, sondern ich selber denke auch, ich bin ein Sklave. Mein Vater war ein Sklave, mein Opa war ein Sklave, mein Sohn wird ein Sklave sein, ich bin ein Sklave. Und das hast du so verinnerlicht. Du schläfst ein, bist ein Sklave, du wachst auf, bist ein Sklave, du isst wenig, bist ein Sklave, du gibst Schläge, bist Sklave. Aber über ein Jahr hat Gott ihn gezeigt, über 3x3, alle Götter der Ägypter sind nur Götzen, sie sind tot. Es gibt einen wahren Gott. Und all die Verheißungen, die ich Isaak, Jakob gegeben habe und Abraham, sie werden wahrhaftig. Nicht ein Hund wird nach euch kläffen, es wird so geschehen. Und so lesen wir in der ersten Folie, Kapitel 12, Vers 21 bis 23. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen, und da sehen wir auch schon Gottes Gnade, wisst ihr, dass Gott Älteste bewahrt hat, Leiterschaft bewahrt hat. Dann könnt ihr euch vorstellen, Mose hätte allein hunderttausende Menschen aus einem Land herausgeführt, allein die Infrastruktur hätte er gar nicht machen können. Es gab kein Internet, es gab keine Handys, es gab keine Apps, es gab nichts außer Menschen. Und er brauchte Menschen, Älteste und untere Älteste und Leiterschaft und da hat Gott sie ihnen bewahrt. All die Jahre hat Gott es bewahrt, dass Menschen da waren, die noch organisieren. Sonst wäre es nicht gegangen, rein logistisch. Macht euch auf und nehmt eure Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die 2 Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Morgen, Entschuldigung, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn es das, wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Bei den neun Plagen, die zehnte Plage kann man jetzt als Plage sehen oder als wirklich vollendetes Gericht, was Gott vollzieht, war das Volk Israel nur dabei. Sie haben nichts machen müssen. Aber im letzten Schritt, bei dem Passa, ist das Volk Israel aufgerufen, jetzt werdet ihr aktiv werden müssen. Wenn ihr dabei sein wollt bei dem Auszug, dann werdet aktiv. Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Nehmt ein Lamm, tötet es, streicht das Blut an die Pfosten, der zweite Schritt, und das dritte, bleibt drinnen in euren Häusern. Da durfte und musste das Volk Israel jetzt aktiv werden. Und wir kommen zum ersten Schritt im Kapitel 12, die Verse 1 bis 6 lesen wir: Dieser Monat soll bei euch der erste sein, wie ich vorhin sagte, und von nun an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Redet zu den ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Bei alledem, Gott hat es initiiert. Es gibt keine Freiheit, keine Erlösung, keine Versöhnung, keine Befreiung ohne Gott. Gott hat gesagt, geht hin, macht das. Gott hat gesagt, ab sofort ist das der erste Monat für euch. Rosh Hashanah, das Neujahr, was die Juden, die Israelis im Herbst feiern, sage ich mal, ist das traditionelle Neujahr. Aber Gott sagt, das Neujahr in seiner geistlichen Perspektive, in seiner neuen Ordnung ist im Frühjahr, im Nissan. Hier geht alles los. Gott hat den Anfang gesetzt. Und er sagt als allererstes, nehmt euch ein Lamm. Und was so bewegend ist, ein Lamm sollte nicht nur irgendwo gekratzt werden, verletzt werden und ein bisschen Blut sollte genommen werden, sondern es musste getötet werden. Johannes der Täufer sagt, als er im Jordan war und Jesus ihm von Weitem entgegenkam, schaut her! Schaut her, Jesus, das Lamm Gottes, dass das die Sünde, die Schuld der ganzen Welt trägt, das Lamm Gottes. Jesus, das Lamm Gottes. Und der ist auch nicht nur irgendwo verletzt worden, er gab sein Leben. Er gab sein Leben, sagt er selber in Johannes 10, er gibt sein Leben, keiner kann es ihm nehmen. Der Unterschied zu diesem hier, die Israelis haben, die Juden haben ein Lamm genommen. Jesus sagt, ich gebe mich als Lamm Gottes. Er hat sich gegeben. Aber dieses Lamm musste nicht nur, wie gesagt, verletzt werden, angekratzt werden, leicht verwundet werden. Es musste geschlachtet werden. Es bedarf eines Todes. Und ich weiß und höre immer wieder auch im Alltag, dass viele das Christentum, das Judentum für hart halten, vielleicht sogar für pervers und abartig. Warum muss jemand sterben, getötet werden, Blut vergießen? Ich weiß nicht alles. Ich kann nicht alles erklären, was ich aber für mich weiß aus dem Wort Gottes, dass Gott nur gut ist. Und dass Gott nur gut ist und nur gerecht und nur heilig und wahrhaftig. Und wenn er diesen Weg ausgesucht hat und schon 1500 Jahre vor Jesus Christus auf Golgatha sagte, das ist der Weg, wie ich euch jetzt hier raushole. Und 1500 Jahre später Jesus auf Golgatha sein Leben gab, durch sein Sterben, durch sein Tod, durch sein Blut, dann will ich diesen Gott nicht hinterfragen, sondern ihn loben, preisen und beten und sagen, danke, Herr Jesus, dass du dein Leben gegeben hast. Du hast dein Leben gegeben, nicht nur ein bisschen Blut, sondern dein ganzes Blut, dein ganzes Leben, dein ganzes Sein, alles hast du für mich gegeben. Und ein Lamm, ich selber habe noch nie ein Lamm geschlachtet, geschweige denn ein ganzes Lamm gegessen, kann ich nur von der Theorie reden, aber ich vermute, in der Regel wird in der heutigen Zeit ein Lamm für eine ganze Familie schwer sein, an einem Abend zu essen. Und so hat Jesus schon vorgesorgt, Gott vorgesorgt und sagt, wenn es für euch als Familie, wenn sie viele Kinder gehabt haben sollten, holt andere dazu. Und selbst wenn Ägypter da gewesen wären, Mischvolk, die sich diesem unterstellt hätten, hätten sie die dazu genommen. Sorgt dafür, dass das ganze Lamm verbraucht wird. was mir auch sagt, auch prophetisch auf Jesus hin, das Opfer von Jesus Christus ist vollkommen. Und er weiß genau, es langt für alle. Es langt für alle. Halte es nicht begrenzt nur für dich, nur für deine Ängsten, für deine Liebsten. Halte es offen bereit für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Mitmenschen. Wo du auch bist, halte diesen Opfertod Jesu Christi offen und lade ein und sag, sei dabei, teile mit, denn das ist nicht nur für wenige Auserwählte, sondern für all die, die du siehst, die jetzt vielleicht nicht dabei sind. Und du siehst, das Opfer reicht noch für mehr und mehr. Und Jesus lädt dazu ein und fordert auf, tut es, macht es wirklich. Ich will, dass das ganze Opfer gebraucht wird. Das sagt mir auch dieses Bild. Und das Interessante ist, es heißt, am 10. Tag sucht euch das Opferlamm aus. Und 4 Tage später wird es geschlachtet. Als Jesus einzog am Palmsonntag, was schrien die Menschen? Nicht Halleluja. Sie schrien, Hosanna, Hosanna, Hosanna sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und Hosanna heißt, rette uns, rette uns. Und das war genau an dem Tag, am Palmsonntag, als die Juden üblicherweise, wenige Tage vor Passa, das beste, schönste, reinste Opferlamm aussuchten. Genau aus diesem Tag haben sie letztlich Opferlamm gesehen, nämlich Jesus. Nur sie wussten es nicht, ironischerweise. Sie haben noch ihre anderen Lämmer gesucht. Sie wussten nicht, dass Jesus das reine, vollkommene Opferlamm ist und dass er sein Leben wenige Tage später geben wird. 4 Tage sollten sie es aufbewahren und Jesus ist das reine Opferlamm. Genau an diesem Tag wurde es ausgesucht. Und wir lesen im 1. Petrus 1, die Verse 13 folgende. Da sagt Petrus, wisst ihr nicht, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Gold oder Silber losgekauft, erlöst worden. Ihr seid erkauft worden mit dem teuren Blut Jesu Christi. Und genau das sagt uns auch diese Stelle im Exodus. Es ist das Blut des Lammes, prophetisch und auf Jesus hinweisend, das Blut des Lammes, was uns Vergebung gibt, Reinigung gibt, Heiligung gibt und Freiheit, in die Freiheit führt. Und das Interessante am Petrusbrief, wie er sagt, ihr seid losgekauft, auch von der Väterweise. Das sagt er 1500 Jahre später zum Volk Israel und zu den Nachfolgern Jesu. Das Interessante, auch für sie, sie sollten erfahren, ihr seid nicht länger Sklaven, ihr werdet in die Freiheit kommen. Wir kommen zum nächsten Schritt, die Verse 11 bis 14, das Zeichen an der Tür. Ihr sollt es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben. Und ihr sollt es in Eile essen. Es ist ein Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Zum einen sehen wir, sie sollten es ja in Eile vorbereiten, auch das Fest der ungesäuerten Brote, was parallel lief. Sie hatten nicht viel Zeit, den ganzen Gärungsprozess abzuwarten, lange zu warten, festliche Gerichte zu machen. Sie sollten es in Eile nehmen. Im Neuen Testament heißt es auch an verschiedenen Stellen und am Hebräerbrief, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Und auch in deinem Leben, ich kenne nicht alle Menschen hier, auch in deinem Leben, in eurem Leben, gibt es Situationen, wo Gott zu dir spricht. Und gerade wenn Menschen da sein sollten, die Gott noch gar nicht so persönlich kennen, Jesus nicht kennen. Und Gott spricht gerade jetzt in dein Herz. Dann warte nicht darauf. Warte nicht auf die nächste Gelegenheit, auf das nächste Jahr, auf die nächsten Möglichkeiten. Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal mehr Geld habe, wenn ich glücklich bin, wie auch immer. Warte nicht auf solche Situationen. Wenn Gott zu dir spricht, in Eile, sagt er, wenn Gott dich anspricht, dann nimm es jetzt, diese Chance. Nimm sie jetzt, ergreife sie. Jetzt ist die Chance. Hätten da welche gesagt, ach, kann ich das nicht nächste Woche machen? Die wären beim Auszug nicht dabei gewesen. Ach, ich habe da eine bessere Lösung. Blut, oh, so ekelig. Nee, das streiche ich jetzt nicht an die Tür. Da gibt es eine saubere Lösung. Der Mensch ist kreativ. Und das Menschenherz ist sehr kreativ, Lösungen zu finden. Tausende Religionen gibt es, tausend Möglichkeiten, Erklärungen zu sagen, das schaffe ich ohne Gott. Da brauche ich Gott nicht, da brauche ich nicht den einzig wahren Gott. Was er allein, Jesus, allein der Weg, die Wahrheit, das Leben? Nein, es gibt viele Wege nach Rom und in viele andere Städte. Aber Gott sagt, das ist die einzige Möglichkeit. Sei dabei, schlachte das Lamm, nimm das Blut und streiche es an die Türpfosten. Und das Interessante ist dann nicht, dass Gott sagt, weißt du, und hinterher schau auch drauf, ob das Blut gut angebracht ist, ob alles passt und schau ständig auf das Blut. Er sagt, ihr bleibt in euren Häusern, ich aber, wenn ich durch die ganzen Städte gehe, ich aber, wenn ich durch das Land gehe, ich sehe dieses Zeichen. Ich sehe dieses Zeichen in deinem Leben. Ich sehe dieses Zeichen. Matthäus 7, 21 sagen auch manche Nachfolger, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und Jesus sagt, ich aber werde sagen, was ich in deinem Leben gesehen habe. Und die größte Gnade ist das Blut Jesu Christi über meinem Leben. Dieses Zeichen, nicht was ich getan habe. Gott hat doch nicht gesagt, liebe Volk Israel, ihr seid schon 430 Jahre in Ägypten, 80 Jahre Sklaven, jetzt erwarte ich endlich von euch, dass ihr euch mehr anstrengt, dass ihr besser drauf seid, dass ihr mich lobt und preist, dass ihr gute Ehen führt, eure Kinder wohl angemessen erzieht, dass ihr anständig seid und nicht mehr lügt. All das hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Er wollte nicht Religion, er wollte nicht Leistung, er wollte nicht, dass wir uns mehr anstrengen. Er wollte eins, Beziehung zu unserem Herzen und Beziehung von uns zu seinem Herzen. Und das hat mit Beziehung zu tun, das Passa, dass wir auf ihn hören und ihm vertrauen. Ihm vertrauen, dass das Blut des Lammes der Hinweis ist, er geht an diesem Haus vorbei. Und zwar an allen, die in diesem Haus sind. Und das soll das Zeichen sein. Und er sieht das Zeichen. Das Interessante ist auch bei der Bibel, das ist generell so, wenn ihr so Situationen habt, dass ihr zum ersten Mal zurückgeht. Wann kam das erste Mal durch das Thema Blut? Das war bei Kain, als er erschlagen wurde. Und was sagt Gott zu Kain, als Abel erschlagen wurde? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Das Blut an dem Pfosten, es sagt was, es schreit zu Gott, es sagt was. Vor allem das Blut Jesu schreit zu Gott und sagt, dieser Mensch ist unter der Gnade des Allerhöchsten. Er lebt im Glauben, er hat es für sich in Anspruch genommen. Genauso die zweite Szene, bevor das Passa kommt, wo Blut im Spiel ist, ist bei Josef. Es ist bei Josef. Und zwar, seine Brüder, ihr kennt alle die Geschichte, der Zeit wegen mache ich es kurz, er wurde nach Ägypten verkauft. Aber sie haben ein Gewand genommen, mit Blut von einem Tier getränkt, dem Vater gebracht und haben gesagt, schau an, Josef ist tot. Er ist tot. Und wisst ihr, wenn wir ehrlich sind, unsere eigenen Familien schauen, was macht es, wenn Unehrlichkeit da ist? Wenn kein Vertrauen da ist, wenn irgendwelche Situationen da sind, es belastet Familien. Natürlich, sie kamen zurück, aber durch diese Situation mit dem Verkauf, wir haben es auch heute gehört, Psalm 105, von Josef, kam das ganze Volk nach Ägypten. Keine Frage. Aber die einzelnen Stämme, Juda, Ruben, Simeon, wie sie alle heißen, es war auch Ungewissheit, es war Argwohn da, es war Missgunst da, es war Schmerz da, all das. Und an dieser Nacht, in dieser Nacht bin ich überzeugt, die Nacht heißt ja auch Laila Haseder, die Nacht der Ordnung. Und viele feiern den Sederabend, bevor das Passa dann gefeiert wird. Und die Nacht der Ordnung, da hat Gott gesagt, so lest es auch in Exodus 12, dass Gott seine Ordnung wiederherstellt. Das heißt, wenn sie da jetzt drin waren und sich mit dem auseinandergesetzt haben, wussten sie, Gott stellt eine neue Ordnung im Volk Israel, in den Stämmen Israels, in den Familien, in dem Leben jedes Einzelnen wieder her. Das war nicht nur ein Ritual oder irgendeine äußere Form. Gott stellt wieder her, nach all dem Zerbruch über Jahrhunderte und in vielen Generationen und zwischen den Stämmen. Und da kann ich Gott nur loben und preisen. Da kann ich Gott nur loben und preisen und sagen, Gott, so bist du. Wir lesen dann Vers 22 und 23. Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle, die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu dieser Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird der Herr an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Es ist so wichtig auch, drinnen zu bleiben. Wenn wir uns das rein praktisch vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie die Häuser aussahen zur damaligen Zeit und wie die Sklaven untergebracht waren. Aber es gab wohl irgendwelche Unterkünfte, es gab Türpfosten, sie sollten drinbleiben, sagt Gott über Mose zu dem Volk. Jetzt stellt euch aber vor, sie wussten, es wird was Schlimmes in dieser Nacht passieren. Denn 3x3 Plagen waren zuvor geschehen und die waren schlimm. Finsternis, wo die Leute Angst bekommen haben, Heuschrecken voller Ekel und es war schlimm. Es wird was geschehen. Sie wussten, Gott spricht nicht nur, hier wird was geschehen an all denen, die Gottes Wort nicht befolgen. Jetzt sitzen da kleine Kinder da und reden mit ihrem Papa. Papa, ich bin der Erstgeborene. Was passiert denn nach mit mir? Was passiert mit mir? Wird der Todesengel kommen, ich werde sterben? Gottes Wort sagt, vom Pharao, seinem Haus, bis zu dem Letzten in der Kerkerzelle. Da waren vielleicht reiche Menschen und sagten, Junge, kein Problem. Unter den Ägyptern. Wir haben Wachsoldaten. Wir sperren hier alles ab. Und draußen steht die Wache, die wird ihr Leben für dich geben. Du, mein Sohn, dir wird nichts geschehen. Keine Sorge. Da waren Häuser, da war der erstgeborene Sohn, der erstgeborene Vater, der erstgeborene Großvater. Es hätte im Extremfall alle drei erwischt. Oder vielleicht noch mehr. Was wird in dieser Nacht für ein Schreien sein? Und zwar nicht nur in einem Haus. Vielleicht hast du schon mal in deinem Leben ein Geschrei in deinem Ort, in deiner Nachbarschaft erlebt. Aber hier war Geschrei, 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 umgeben von Geschrei. Und Gott sagt, bleibt in euren Häusern. Bleibt drin. Denn wenn mein Gericht kommt, dann verschont es nur die, die sich unter dem Blut Jesu Christi stellen und mir vertrauen und mir glauben und das Blut Jesu für sich und ihre Familien und Häuser in Anspruch nehmen. Mir kam auch der Gedanke aus Sprüche 24, Vers 17, wo Gott, das hat mich persönlich angesprochen, deshalb habe ich mir den Vers so gemerkt, wo Gott sagt, freue dich nicht am Unglück deines Nächsten. Freue dich nicht daran. Ich gebe zu, ich habe manchmal negative Gedanken, weißt du, zu oft, gerade wenn ich in die Weltpolitik schaue und denke manchmal, diese Ungerechtigkeit, Gott, da könntest du doch. Aber Gott tut es zum Glück nicht, weil Gott ist Gott und nicht ich. Und die Gedanken, da schäme ich mich auch, denke, ja, Gott, komme du mit deiner Gerechtigkeit. Aber Gott sagt auch, wir sollen nicht rausgehen und uns darüber freuen an dem Leid der anderen. Wir sollen nicht hingehen und uns freuen, wenn es dem anderen dann schlecht geht. Wir sollen nicht hingehen und sagen, hurra, super, endlich, war ja schon endlich nötig, hat es verdient. Freue dich nicht, denn Gott sagt dann, Sprüche 24, 17, es könnte Gott gereuen und ihr könnt von der Strafe Abstand nehmen. Die Strafe, die Gott vollzog, das Sterben, der Tod aller Erstgeborenen, war eine Sache zwischen Gott und dem Volk Ägypten. Denn sie haben jahrelang die Jungen, die geboren wurden, getötet, im Nil ertränkt. Jahrelang. Und das war für Gott ein Hohn, es war schrecklich. Es hat sein Herz berührt und ihn verletzt. Denn tausende, aber tausende junge israelische Buben wurden getötet, ertränkt, gequält. Aber es war Gottes Sache zu sagen, er führt Gericht durch. Es war Gottes Sache zu sagen, ich werde zu meiner Zeit auf meine Art und Weise Gerechtigkeit durchführen. Auch das ist dabei, wenn es heißt, bleibt drinnen. Und am allersichersten bist du, um es auch auf heute runterzubrechen, in der Gegenwart Gottes. In deiner Zeit mit Jesus, in der Gemeinschaft mit Jesus, im Gebet, im Lesen seines Wortes, im Lobpreis, aber auch in der Gemeinde, im Leib Jesu Christi. Es heißt ja auch im Neuen Testament, sondert euch nicht ab vom Leib Jesu. Die Gefahr ist so groß, dass wir abgleiten von seinem Wort, von seiner Wahrheit, von seiner Güte, von seiner Gnade. Deshalb bleibt drinnen und haltet die Gemeinschaft. Und wir kommen zum Schluss. Kapitel 12, 24 folgende. Ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst, so sollt ihr sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der in den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als sie die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Wir kommen auch gleich dazu, Gott noch zu anbeten und ihm die Ehre zu geben. Was ich uns zum Schluss auch noch mitgeben möchte, es ist eine Verordnung, die Gott uns gab, dem Volk Israel ganz konkret. Klar, dem Volk Israel ganz konkret. Aber wisst ihr, was es mit Israel gemacht hat, das war ungefähr 1500 Jahre, bevor Jesus auf Golgatha für uns alle starb. Wenn du Jahr für Jahr ein Opferlamm hast, Jahr für Jahr die Feste feierst, Jahr für Jahr, und dann plötzlich ist es soweit. Dann ist es soweit. Dann hat das mit dem Volk was gemacht. Sie waren voller Erwartung. Volle Erwartung. Und da steht da, wenn ihr in das Land kommt. Sie haben es nicht in der Wüste gefeiert. In den 40 Jahren Wüstenzeit hat Volk Israel das nicht gefeiert. Als sie im Land der Verheißung war, was Gott ihnen gegeben hat. Und das ist die große Herausforderung auch für uns oft. Egal, wo du herkommst, egal, welche Vergangenheit du hast, wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, er in dein Leben hineinkam, wie schnell ist es in meinem Leben, mir geht es gut, gesund, Arbeitsplatz, glücklich, Ehe super, Familie super, Umstände super, Gemeinde super, alles super. Danke ich dann noch Gott? Denke ich dann noch an Gott in dieser Intensität, Jahr für Jahr, Monat für Monat zu sagen, Gott, du bist es, dem ich all das verdanke? Deshalb sagt er auch euren Kindern, vergesst es nie, das verdankt ihr nur einem, dem Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, durch das Blut des Lammes, durch das Blut Jesu Christi. Dem verdankt ihr es. All das, was wir an Güte haben, an Herrlichkeit haben, an Schönheit haben. Er ist das wahre Passahlamm, Jesus Christus. Und das haben auch die Ägypter gesehen, sodass sie schwiegen. Das haben die Hunde mitbekommen, geistlich gesehen, dass sie die Klappe hielten. Da war Gottes Gegenwart. Das Volk Israel zog aus. Und das wird auch in deinem Umfeld, in meinem Umfeld, Jesus die Ehre geben, wenn du Gott vertraust und ihm alle Zeit, in guten wie in schlechten Zeiten, ihm die Ehre gibst. Es wird seinen Namen verherrlichen, ihn loben und preisen. Und das haben wir jeden Tag, nicht nur Sonntag, Grund dazu. Und als Letztes möchte ich euch mitgeben, den Vers, wenn du uns gerade zeigst, aus Johannes 8, 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus Christus ist das wahre Passahlamm. Er ist für uns gestorben. Er hat sein Blut gegeben. Und wenn, nicht falls, in dem Moment, wenn er dich frei gemacht hat, dann bist du wirklich frei. In einer Identität, die nur Jesus dir gegeben hat. Nicht falls er dich frei macht. Alle, die das Blut in Anspruch nehmen, alle, die ihm vertrauen, alle, die ihm sagen, Jesus, du über mir, hinter deinem Blut, ich bleibe drinnen, in dir, die sind wahrhaftig frei von der Väter überlieferten Weise, von Sklaverei, von all den Dingen, die vielleicht in deinem Leben als Fluch und Last da waren. Du bist frei in Christus Jesus. Amen. Amen.